Willkommen zur zweiten Episode von The Music Convo. Ich bin Silvan und heute sind meine Gäste The Manana People, die ich eingeladen habe, weil ich sie musikalisch sehr interessant finde und sie einen schönen Release veröffentlicht haben, über den wir heute unter anderem sprechen werden. Und ja, es freut mich, dass ihr hier seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, danke.
Und genau, würde zum Anfang gerne mit euch eigentlich darüber sprechen, wie euer Background ist, euer musikalischer, wie ihr angefangen habt, wie ihr überhaupt zusammengefunden habt und wie euer Projekt gestartet ist.
Zum Anfang?
Ja.
Background.
Mein Background, also ich bin eigentlich hier in der Nähe aufgewachsen, in Oberberg. Da habe ich angefangen, Musik zu machen, als ich irgendwie 11 war oder so. Also es war nicht eine... Ich habe irgendwie angefangen, Gitarre zu spielen und das habe ich eigentlich, seitdem war ich in ein paar verschiedenen Bands, dann natürlich auch immer zufrieden schon mit den Bands, aber es war nie so absolut harmonisch. Irgendwann bin ich dann zum Studieren nach Bonn gegangen, da habe ich den Alvaro kennengelernt, das war dann lieber auf den ersten Blick. Ja. Ich habe ihn dann besucht am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen dann und dann haben wir direkt angefangen, Musik zu machen.
Geil, ja.
Ja, und bei mir mit Musik, also mein Papa ist Musiker, ist Schlagzeuger.
Ah, cool.
Und das heißt, eigentlich hatten wir schon immer Musikinstrumente zu Hause und ich habe die ganze Zeit Musik gemacht und viel Musik gehört, auf jeden Fall. Und als wir uns kennengelernt haben, das war wie diese Möglichkeit, okay, das ist jetzt nicht so Probe zu fünft, die ganze Zeit Songs arrangieren, sondern okay, es ist viel intimer, du hast einen Song, lass mal zusammen aufnehmen und lernen, wie man Sachen überhaupt arrangiert. Und ja, also das war so als Aufnahmeprojekt vom Anfang an fast konzipiert, ja.
Wie ist die Verteilung der Instrumente eigentlich bei euch? Du spielst Theremin?
Es ist unterschiedlich. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, wer was bei bestimmten Songs aufgenommen hat.
Okay, also seid Multi-Instrumentalisten im Grunde genommen.
Ja, im weitesten Sinne, ja.
Ich glaube, du tendierst eher, also den Bass zum Beispiel spielst du den häufiger als ich. Wir setzen uns zusammen, wir haben diese Grundstruktur von dem Song, der einer von uns geschrieben hat. Und dann fangen wir an, also wenn jemand dem von uns etwas einfällt, das funktionieren könnte, dann setzt sich derjenige am Keyboard und dann fangen wir an zu probieren. Deswegen ist es immer unterschiedlich. Wir sind auch nicht so gut in den meisten Sachen. Es geht immer darum, wer kriegt das gerade so am besten so hin.
Ja. Was ich ja interessant finde, wenn ihr direkt so eine Chemie hattet, heißt das ja schon auch, dass ihr irgendwie, was Musik hören anging, einen recht ähnlichen Geschmack hattet.
Definitiv.
Oder habt.
Ja, das ist die Basis.
Auf jeden Fall.
Ne, also das ist ja dann irgendwie auch irgendwie ein cooler Match gewesen.
Ja, das ist super wichtig. Ich glaube, ganz am Anfang, ich glaube, Tim war auch die erste Person, die ich kannte. Ich glaube, der erste gemeinsame Nenner, den wir gefunden haben, war Bob Dylan. Aber dementsprechend auch die ganzen Volkssachen. Ich glaube, die einzige Person, die ich bis zu dem Zeitpunkt kannte, in unserem Alter, der auf so alte Folksongs gestanden hat. Dann haben wir angefangen, diese Anthology of American Folk Music voll viel gehört.
Also alte Songs, die von Leuten gesammelt worden sind und eigentlich von Amateuren eingespielt worden sind.
Meistens, genau.
Und ja, wir haben halt irgendwie auch gemerkt, dass es diese obskure Folkmusik, dass wir da beide voll den Drang haben, das so auszukundschaften.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr cool. Da kommt man natürlich irgendwie auch gut weiter und kann sich gegenseitig irgendwie inspirieren.
Ja.
Nehmt ihr vor allem analog auf oder habt ihr auch in the box, also Softwareinstrumente? Weil ihr habt eben ja schon mal gesagt, so im Vorgespräch, ihr habt vor allem 200-Euro-Instrumente.
Also unter 200 Euro.
Unter 200 Euro.
Alles hat unter 200
also nur
Euro gekostet.
Jack and Danny Gitarren und Fame Keyboards.
Genau. Mit Keyboards, Hauptsache analog.
Keyboards geht es noch weiter runter, weil das nur
30
Euro oder 20.
20 Euro Casios auf eBay.
Okay, das ist aber schon wieder hip.
Ja, die sind voll teuer geworden.
Lo-fi ist hip.
Die sind in letzter Zeit, die werden immer teurer.
Ja.
Weil ich angefangen habe, die zu sammeln oder zu kaufen, ich habe immer voll viele für 10, 15 Euro gekriegt. Jetzt finde ich die gleichen Modelle für 100 Euro oder so. Das ist
jetzt.
Oh ja, ich darf sowieso keine mehr kaufen, weil die ist alles ein bisschen voll.
Ja. Aber es ist eine gute Investition.
Ja, vielleicht. Aber ja, Hauptsache analog. Oder genau, also
analog, dass die, analog wahrscheinlich auch, ja, dass die Einstellbarkeit irgendwie so haptischer ist, der Instrumente.
Also. So ist es, ja, auf jeden Fall.
Genau,
ja. Wir probieren, wir sind beide auch keine nicht. IT, wir sind nicht so gut in Software.
Keine DAW-Doktoren.
Genau, es dauert auch zu viel und das sind so viele Möglichkeiten, dass ich sehr schnell den Überblick verliere und ich brauche, also weiß ich, beim Arrangieren, ein Teil von mir macht schon, also du bist nicht so, aber ich versuche schon, so viele Möglichkeiten auszuschöpfen, bis ich sicher bin, was die richtige Entscheidung ist. Und wenn du dann 1000 Delays hast, dann wirst du nie damit fertig. Und
absolut.
Dann haben wir so unseren kleinen Effekt oder das Keyboard, das wir haben. Und dann versuchen wir, den Sound im Voraus schon zu finden und dann die Spur aufzunehmen und nicht später mit voll vielen Effekten durchdrehen. Ne?
Ja, klar. Kann ich total nachvollziehen. Ich hatte eigentlich auch noch die Frage, ob ihr, ob euer Vintage-70-Sound jetzt irgendwie davon kommt, dass ihr gezielt, vor allem auch beim Aufnehmen, dynamische Mikrofone oder Bändchenmikrofone nutzt. Mhm. Aber vielleicht erledigt sich das auch dadurch, dass ihr jetzt sagt, okay, die meisten Sachen sind bei uns Lo-Fi, weil sie nicht so teuer waren.
Mhm. Ja, und wir haben ein Mikrofon.
SM58.
Ja, der Klassiker.
Damit habt ihr euer erstes Album komplett
aufgenommen. Damit haben wir alles aufgenommen, was wir bisher gemacht haben.
Ja, alles.
Also wir sind schon damit zufrieden, weil sonst würden wir was dran ändern und wir merken schon. Ja. Aber es ist schon ein bisschen eine Mischung aus Inkompetenz und
Faulheit.
Schon Entscheidung. Faulheit, aber letztendlich, wir sind mit dem Sound zufrieden. Und ehrlich gesagt, wenn wir etwas anderes versuchen, das irgendwie diese Dynamik unterbricht, dann merkt man, dann habe ich ein bisschen Angst davor, dann also gefällt mir der Sound plötzlich nicht mehr. Das heißt.
Aber ich muss dich korrigieren, wir haben nicht immer mit diesem einen Mikrofon aufgenommen.
Aber wir haben auch im Fan.
Das auch, aber wir hatten auch mal eins, ein anderes. Aber damit haben wir auch ein paar Songs, glaube ich, sogar vom neuen Album aufgenommen noch. Aber das hat der Alvaro aus Versehen in den Müll geworfen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte.
Wir haben uns ein
war es ein USB-Mikrofon oder was?
Nee, das war eine von diesen fetten Rode,
sag ich mal. Was? So Rode-Mikrofon?
Ja, das war teuer und wir dachten, oh cool, jetzt werden wir professionell. Es ist noch nicht sicher, ob ich das weggeschmissen habe, aber es besteht die Möglichkeit, mein Mülleimer ist direkt neben meinem Schreibtisch und es besteht die Möglichkeit, dass ich dass es irgendwann ich aus Versehen, dass das Mikrofon da reingefallen ist. Okay. Es ist einfach verschwunden. Ja. Es ist die einzige Möglichkeit, wie ich das mir erklären kann.
Ja, ja.
Und Tim hat das jetzt so oft wiederholt, dass es jetzt zur Wahrheit geworden ist.
Aber mal ganz kurz, das finde ich ja krass, dass ihr das alles, also die ersten Alben vor allem mit diesem ein Mikro aufgenommen habt. Ohne Scheiß, das ist eine große Leistung meiner Meinung nach. Mhm. Vor allem was den Sound, also die Einstellung des Sounds und die Kombination der Sounds angeht, weil du kannst ja, also du hast ja diese Soundtexturen, hast du ja dann schon mal gar nicht so, du kannst keine Unterschiede durch ein Mikrofon erzeugen oder so, wie es jetzt im Studio ist, wo ich sagen kann, okay, ich nehme mal ein SM58 oder ein Neumann U87 für 4.000 Euro und kann damit halt auch irgendwie den Sound noch ändern, sondern ihr habt halt wirklich dieses eine Mikro und habt damit irgendwie einen fetten, gut klingenden Sound, also einen Sound, der irgendwie euch charakterisiert, geschaffen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Das zeigt auf jeden Fall irgendwie mir auch, dass manchmal zu viel zu haben, also das, was du meintest, zu viele Möglichkeiten zu haben, gar nicht unbedingt gut ist, weil man nicht zu besseren Ergebnissen kommt.
Also ich finde, das alles ist gut. Ne? Die sind alle weitere Werkzeuge und man kann sich daran bedienen. Man sollte wahrscheinlich nicht von einem oder von dem anderen abhängen. Ne? Wäre es cool. Ich fände es auch cool, wenn wir irgendwann so voll viele Mikros hätten.
Genau, besonders, wir haben schon so oft darüber geredet.
So. Genau, aber
wir haben schon seit 3 Jahren, glaube ich, darüber geredet, ein neues Mikrofon anzuschaffen. Aber wir machen es halt nicht. Und wenn wir uns treffen, dann haben wir halt dieses eine Mikrofon und dann geht es auch direkt zur Sache, weißt du? Dann ist auch nicht viel mit irgendwie so Mikrofon umstellen oder sowas oder halt irgendwie, keine Ahnung.
Killt ja auch voll den Flow
meistens. Du sagst es, ja, genau.
Genau, also wir versuchen das aufzunehmen und wie gesagt, wir checken die ganze Zeit direkt, ob wir mit dem Sound von dieser Spur zufrieden sind. Und wenn die Spur okay ist, das heißt, okay, im Nachhinein kann man das mischen, kann man gucken, aber wenn wir mit dem Sound glücklich sind, das heißt, wir können weitermachen. Und
ja. Wie sieht eure Kette so aus? Also geht dann mit dem SM57 in Interface?
Genau, dann einfach das Mikro in die externe Soundkarte und die Soundkarte in einen Laptop. Also sozusagen Laptop, den wir nur zum Aufnehmen benutzen und dann ist auch, und das war es eigentlich.
Cool. Ja, okay, ich glaube, wir müssen mal langsam auf euer letztes Album zu sprechen kommen. Ich muss den Namen tatsächlich vorlesen vom Papier, weil er echt lang ist. Song Cycle or Music for the End of Our Times. Mhm. Ist das eine EP oder eine LP überhaupt?
EP.
Es ist jetzt eine EP, genau. Also wir haben angefangen letztes Jahr Songs zu veröffentlichen, so jeden Monat nur digital. Mhm. Und eigentlich ist es so, wir möchten das immer weiter so machen, dass Songs langsam peu à peu rauskommen. Mhm. Und wir haben jetzt entschieden, dieses Projekt in zwei EPs zu packen. Und das ist jetzt der erste Teil, die ersten Songs, die jetzt in den letzten Monaten rausgekommen sind. Und bald geht's wieder los mit dem zweiten Teil und dann wird anschließend so diese Songs in einer zweiten EP erscheinen.
Was ist da überhaupt für euch so der Unterschied zwischen EP und LP? Ich weiß es manchmal selber nicht. Also es kommt ja noch aus der Vinyl-Ära irgendwie, ne? Longplayer und
Extended Player.
Mhm. Teilweise ist sogar die Anzahl halt von Songs ungefähr gleich teilweise. Mhm. 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 Vielleicht variiert die Spielzeit. Vielleicht könnt ihr mir das beantworten, ich kann es nicht.
Also es gibt Leute, die das komplett ausgelotet haben, wie Sufjan Stevens. Der hat eine EP aufgenommen, die geht über, das ist eine Doppelplatte.
Zwei Platten. Das
ist eine Doppelplatte. Das ist eine EP. Also weil er hat es gemacht, weil es eigentlich so 7 Songs sind, ne? Also die halt übelst lang sind halt teilweise. Oder ein richtig langer Song am Ende, der halt die ganze Platte nochmal so nach außen hin. Aber das zeigt irgendwie, dass es komplett willkürlich ist.
Also, so wie ich das verstehe, das hat schon mit der Anzahl an Songs zu tun. Ich mag diese Länge auch, ich finde diese Länge so 5 Songs als ein kleines Projekt sehr angenehm. Ich mag auch Alben, aber dieses ist ein bisschen kompakter und ein bisschen, das gefällt mir besser.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich denke mal so von 2 bis 7 Songs, könnte man das so sagen? Von 2 bis 8 Songs?
Es gibt wahrscheinlich alles Mögliche.
Aber danach fühlt es sich vielleicht an wie ein Album, weißt du? Wenn wir jetzt so 8 Songs aufnehmen würden, wäre schon weird, das als eine EP dann rauszugeben. Aber auch weird, das als ein Album rauszugeben. Ich glaube, man müsste dann einfach nochmal 2 Songs da drauf packen, ehrlich gesagt.
Ja, diese Formate sind tatsächlich, wie du meintest, ne? So vom Vinyl einfach basiert auf was das
im
Ding
Digitalen
gepasst
hat man halt diese Normen dann nicht mehr.
Genau.
Ja. Okay, jetzt bin ich aber wir sind ein bisschen von dem Album weggekommen. ich wollte eigentlich fragen, wie jetzt diesem immens langen Albumtitel gekommen seid und was so die Idee irgendwie hinter dem Album ist. Gibt es irgendwie eine große ganze Idee? Wahrscheinlich schon. Wie seid ihr dazu gekommen?
Ich glaube, es hat tatsächlich mit diesen Fragen von dem Format zu tun. Also, dass wir eigentlich vom Anfang an nicht vorhatten, weder eine EP noch ein Album zu machen, sondern wir wollten einfach Songs das Hörverhalten von den Menschen hat sich so krass geändert durch Streamen, dass eigentlich die Songs, also wir haben gemerkt zum Beispiel bei dem Album, viele Leute, die das gehört haben, also haben zum Beispiel nicht zu Ende gehört. Oder beziehungsweise man sieht immer, dass die ersten Songs mehr gehört werden, dass es immer runtergeht und dann runter sind dann die Leute, die Fans, die das ganze Album sich angehört haben. Und das fanden wir auch teilweise schade, also dass nicht jeder Song die Möglichkeit hat, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen wollten wir dann regelmäßig einzelne Songs rausbringen. Und deswegen diese Song Cycle, weil wir, das ist kein Album, das ist keine EP, dann haben wir entschieden, das zu Song Cycle zu nehmen.
Genau, und wir haben eigentlich auch ein bisschen so angefangen, die Sachen auf Soundcloud rauszubringen.
Ganz am Anfang.
Genau, und da haben wir halt auch immer einfach nur Songs rausgebracht. Und dann immer so jeden Monat eigentlich wieder einen neuen Song einfach immer rausgehauen, ohne dass das unbedingt zu einem Album gehört. Und dann, wenn sich dann irgendwie das so, es hat sich so irgendwann so angefühlt, okay, das ist die Phase vorbei, dann können wir die Songs sammeln und als Album raushauen. Aber ja, also das fand ich irgendwie auch interessant daran, wieder dann zurückzugehen zu dieser ursprünglichen Art und Weise, wie wir Songs aufgenommen haben.
Ja, wenn ich jetzt mal so die Entwicklung der Alben betrachte, auch so soundtechnisch, was mir aufgefallen ist, also erstmal, ich fand, das Ganze hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, euer Projekt. Also man hört, der Sound ist besser geworden. Sowohl was jetzt Produktion als auch Aufnahme und Mixing angeht, so wie ich das jetzt irgendwie einschätzen würde. Also ich fand vor allem eben die Single Amputated Memory, ich weiß, war eine Single, ne? Ist ein krasser Song, den finde ich ziemlich geil. Also Songwriting technisch erstmal super gelungen, auch die, mit diesem Feature im Grunde genommen. Ja. Und habe ich auf jeden Fall auch Schleife gehört, gebe ich zu.
Cool, danke.
Das mache ich selten bei Songs.
Nice. Du warst das, du warst auf Schleife.
Ja. Du warst das, ja, genau.
Und ja, ich wollte eigentlich fragen, wie habt ihr den Song geschrieben, beziehungsweise wie kam diese Kooperation überhaupt zustande mit dieser irischen Sängerin?
Mhm. Alison O'Donnell, genau.
Alison O'Donnell.
Die kommt aus Irland, ja.
Ja, wie lief das ab?
Ich glaube, ich habe Alison O'Donnell durch Mellow Candle kennengelernt. Das war ihre erste Band, die sie ungefähr Anfang der 70er hatten. Die haben
dieses Album raus.
Die haben ein Album rausgebracht und sich dann vor dem zweiten aufgelöst. Sie war eine der Sängerinnen von dieser Band und ich weiß noch, dass wir darüber, weil, also ich bin natürlich ein Fan von ihrer Mucke gewesen, also vor allem von dieser Phase. Und ich weiß, dass wir darüber nachgedacht haben, Leute zu einer Kollaboration anzuschreiben. Und wir haben halt dann so ein bisschen gebrainstormt, wer das halt sein könnte. Mhm. Und wir haben aber keinen gefunden für eine Zeit lang. Und es war so ein bisschen frustrierend. Und dann habe ich einen Kumpel von mir gefragt, den Samuel, ja, Shoutout zu Samuel. Der hat mir gesagt, dass sie einen Instagram-Kanal hat. Und dann habe ich auf ihren Instagram-Kanal gesehen, ah, okay, die scheint erreichbar zu sein. Und wir haben sie dann angeschrieben. Ja. Mhm.
Und wie habt ihr den Song dann geschrieben mit ihr zusammen? Habt ihr das schon vorgeschrieben, genau, quasi ihren Part?
Genau, also Tim hat den Song geschrieben. Die Grundstruktur ist von Tim, also Texte und Akkorde.
Ach krass, okay, und auch ihr Text.
Genau, ja.
Und du wusstest eigentlich auch vom Anfang an, dass da so zwei Personen das singen würden.
Genau,
also am Anfang hast du das aufgenommen auch, aber wir haben immer so im Hintergrund die Idee gehabt, dann müssen wir jemanden finden, der dieses Refrain singt.
Genau.
Genau, eigentlich hast du denn das Skelett von dem Song geschrieben.
Ja, ja, ja. Genau. Und dann kamen danach diese minimalistischen Elemente da rein mit den ganzen Gitarren. Da hast du dich eigentlich eher drum gekümmert, diese.
Ja.
Also, ja, klar. Also, das Skelett stand schon und dann. Ja, dann haben wir eigentlich die Lyrics schon geschrieben, der ganze Song hat gestanden. Dann haben wir Alison den rohen Song ohne die Vocals geschickt. Und sie hat dann einfach, oder beziehungsweise mit meinen Vocals, wie wir uns das vorstellen, wie sie das singen sollte. Und dann hat sie es einfach nachgesungen.
Wobei, sie hat das aufgenommen und danach haben wir voll viele Sachen umarrangiert, weil die Stimmung hat sich dadurch verändert, dass da tatsächlich jemand anders da singt.
Ja, genau.
Die erste Version von dem Song war letztendlich doch um einiges anders, als was letztendlich rausgekommen ist. Mhm. Und erst als wir ihre Spuren hatten, haben wir noch ein bisschen rumgewerkelt und da ist die Version entstanden, die man jetzt hört, ja.
Town, I wear my tights behind my gown. They're all strung out. A prostitute spreading my legs, giving every guy that begs what you'd expect. It's her that I am following, the object of my conquering. I'm getting in. The darkest shade of blue is black, the strongest ropes are for the neck. Holding back. And when our knees shoot at your buildings and your screams are all in vain,
Ja, ich weiß nicht, ob sich meine Frage erübrigt, ob ihr das Album wieder hauptsächlich dann quasi zu zweit aufgenommen habt. Und habt ihr es auch abgemischt und gemastert? Oder wer war da sonst noch involviert in den Prozess?
Also, wir haben alles aufgenommen und gemischt.
Zu Hause im...
Genau, zu Hause.
Im Wohnzimmer.
Ja. Genau, und dann haben wir mit einem Kumpel von uns gearbeitet, der hat ein Studium wohnt, den kennen wir seit Jahren. Ich habe früher mit ihm gewohnt, der heißt Frank.
Okay.
Und er spezialisiert sich vor allem so auf Jazz-Aufnahmen.
Ja.
Aber weil wir den einfach kennen, dann wollten wir ausprobieren, wie er mit dem Mastering umgeht. Und dann hat er uns auch von Stem Mastering erzählt.
Ja.
Und dann haben wir ihm einfach die Stems geschickt.
Okay.
Und seitdem haben wir das dann so mit ihm gemacht. Und wir, dann haben wir, also weil wir uns schon lange kennen, dann können wir ganz einfach so, der kennt uns, also kennt unsere Musik, weiß, was wir ungefähr erwarten. Und es besteht die Möglichkeit, immer mit ihm so in Rücksprache zu sein. Das ist auch ganz praktisch. Aber ja, eigentlich da, er ist der Einzige, der sonst da irgendwie involviert ist.
Ja.
Und ihr habt ja auch ein Label.
Ja,
wie genau, unterstützt euch das und wie ist das zustande gekommen? Also der Deal sozusagen, dass ihr da irgendwie gelandet seid?
Das ist ein super cooles Label, das heißt Unique Records aus Düsseldorf. Die gibt es schon seit über 30 Jahren und die haben in letzter Zeit, oder ich habe jetzt sehr viel geredet vielleicht.
Nicht. Alles gut, ne? Du hast angefangen, du hast angefangen, jetzt musst du es zu Ende bringen.
genau, und die hatten in den letzten Jahren angefangen, so mehrere eher so Psych-Bands zu nehmen, ne? Love Machine, Blackberry, sie sind unter diesem Label. Und wir kannten, wir haben, ich weiß nicht mehr, wie wir die kennengelernt haben, aber unterschiedliche Mitglieder von diesen Bands.
Ja.
Und die haben dann uns irgendwann
empfohlen.
Genau, empfohlen. Und
ja, dann sind wir zu denen gefahren, nach Düsseldorf, zu der Ina, das ist diejenige, die das Label leitet.
Genau.
Und sie hat uns dann direkt gesagt, dass wir theoretisch ein Album aufnehmen können und das unter diesem Label und, rausbringen können. Genau. Und aber, ja, seitdem.
Also was ist der Support im Endeffekt vom Label? Also was ist der Unterschied, wenn ihr es jetzt selbst machen würdet?
Also die übernehmen, also bei dem Album, bei dem ersten Album, haben die ganze Pressung von der Platte übernommen. Die haben sich um Promotion gekümmert.
Okay, super.
Und jetzt, also wir sind auch in ständigen Kontakt dann mit Ina und wir schicken immer die Songs, die kümmern sich darum, dass sie auf die Plattforms kommen.
Ja.
Stimmt, und sie hatten uns auch, was mega wichtig ist, dass uns beigebracht, wie man die überhaupt lizenziert, die Songs, und halt auf unseren Namen aufschreibt, bei GEMA anmeldet.
Genau, das
haben wir alles gar nicht gemacht vorher. Ja. Und das ist gut, dass wir das gemacht haben.
Ja.
Genau.
Kommt da, also macht das einen ordentlichen Teil eurer Einnahmen aus?
Ja, den einzigen Thema? Teil gerade.
Echt?
Ja, weil es gerade keine.
Ja, klar,
keine
Streaming ist auch quasi.
Ja, genau.
Nicht, ja, genau.
Nee, ich weiß gar nicht, wie viel wir durch Streaming verdienen, aber durch die GEMA können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr dadurch verdienen. Also, dass wir,
genau, da ist die Bandkasse dann.
Genau.
Immer. Ja. Genau, und die kümmern, also genau, und unser Label Ina kümmert sich auch um das ganze bürokratisch um die GEMA herum, was auch sehr anstrengend sein
kann. Wie ein Verlag halt, ne? Um die Abrechnung und so.
Genau, da hängt auch ein Verlag mit dran. Ja.
Gucken, dass alles, dass man alle Konzerte richtig eingetragen hat und dass die das wirklich erkannt haben und alles Mögliche.
Aber ihr müsst doch Rechte dafür irgendwie abgeben oder wie funktioniert das?
Ja, wir geben einen Teil von den Rechten, hat der Verlag für 10 Jahre oder so. Und
ja, jetzt haben wir relativ lange über euren letzten Release und einige andere Fragen gesprochen. Und zum Abschluss würde ich euch gerne nochmal 10 Kurzfragen stellen, die ihr kurz und knackig beantworten könnt. Bestenfalls in einem Satz. Und wenn ihr mir sagt, dass ihr ready seid, dann würde ich auch losschießen.
Ja, los. Mhm.
Grasrauchen zur Kreativitätssteigerung, ja oder nein?
Nein. Ich kriege Panikattacken.
Okay. Logic, Ableton, Pro Tools oder Cubase?
Wir benutzen Cubase. Wir hatten überlegt, jetzt auf Ableton umzusteigen, aber haben wir noch nicht uns getraut.
Ja.
Haben lange gebraucht, um das zu lernen.
Aber Cubase, sagen wir Cubase.
Ja.
Shoutout to Cubase.
Das ist keine Werbesendung hier. Also. eure favorite Hardware, analog Hardware. Effektgeräte.
Effektgeräte. Wir haben keine Effektgeräte.
Doch. Nein, dieses, wir haben das Spring Reverb von Don Electro.
Wann benutzen wir das? Aber ja.
Schon häufig.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, stimmt. Also, ich weiß nicht, die sind alle cool. Also, okay. Ja.
Euer Lieblingssynthesizer?
Yamaha? Du hast einen Yamaha.
Du magst den Porter Sound. Genau, ja, ich mag genau. Porter Sound PS300, glaube ich.
Ja.
Und ich habe meinen Casio-Ton MT68. Ja. Ich glaube, das ist der, der mir gerade am meisten gefällt. Ja. Beide unter 20 Euro. Auf eBay.
Keine Werbesendung.
Das ist keine Werbung.
Stimmt, aber du hast gerade...
Schau dazu, unter 20 Euro.
Konzeptalben, noch cool oder overhyped?
Noch cool.
Hängt vom Album ab. Es gibt coole Unterschiede. Ja, also man sollte das nicht ausschließen, nur weil es ein Konzeptalbum ist.
Genau.
Ja. Euer meistgehörtes Album?
Ist ein Konzeptalbum, glaube ich. Also dieses Smile.
Smile.
Beach Boys, beziehungsweise die Version von Brian Wilson. Ja.
Mhm. Euer? Ja.
Ich würde bei mir I See a Darkness sagen von Bonnie Prince Billy.
Okay. Euer zukünftiges Traumfeature?
Traumfeature? Ja, okay. Traumfeature. Das heißt,
ich weiß, was du sagst.
Genau, Paul McCartney.
Ja, auf jeden. Ich finde, ich habe so einen neuen kennengelernt, der richtig gut ist. Oder Alfred hat mir ihn gezeigt. Der heißt Ed Jerkin. Oder Ed Jerkin? Ich weiß
nicht. ER, ja.
ER Jerkin. Ja. Und der ist richtig gut.
Ja, das stimmt, das wäre sehr cool.
Vielleicht ist das sogar realistisch.
Ja. Wer weiß.
Eure Traum-Konzert-Location? Was war euer geilstes Konzert? Wo war das?
Ich glaube, was mir gerade direkt am Anfang einfällt, ist Rotunde in Bochum. Es war irgendwie in so einem großen Zelt und wir haben um 3 Uhr nachts gespielt vor so ein paar Druppis. Das war mega komisch. Ja. Die waren einfach so mega weggeschossen.
Das war cool. Ich glaube,
um 3 Uhr morgens.
Das ist das Konzert als Fan.
Das Folkmusik.
Genau. Ja. Und die waren alle so.
Die waren alle noch auf ihr.
Nee, und das Lustige war, dass wir so spät gespielt haben, weil die haben uns die ganze Zeit gesucht. Wir wussten nicht, wann wir dran sind. Und wir wären schon um 12 dran gewesen und so. Und da hat ein Typ hat die ganze Zeit Gitarre gespielt auf der Bühne und eigentlich hat er die ganze Zeit...
Drogenfestival.
Ja, das war so eine Party, das war so viele Floors
und extra.
Zum Abschluss die letzte Frage, einen Song, den jeder einmal gehört haben sollte. Choose wisely.
Was heißt der Song? Was von Volker Rabe. Das ist wirklich gut.
Das kenne ich nicht.
Das ist einfach so ein 20-Minuten-Song, wo einfach nur so ein Ton kommt.
Und das muss jeder gehört haben.
Muss jeder mal gehört haben.
Jetzt sag du nicht John Cage.
Genau. Nee, ich sage Golden Hours von Brian Eno.
Okay.
Ja.
Kenne ich nicht, werde ich mir reinziehen.
Ja, das ganze Album auch. Das könnte auch in der anderen Frage sein.
Ja, dann wäre ich auch schon durch mit meinen 10 Kurzfragen, die ich hier abgefeuert habe. Zum Abschluss noch die typische Frage, was steht bei euch musikalisch als nächstes an? Und wann kommt der zweite Part von Song Cycle or Music for the End of Our Time? Sorry, ich muss diesen Namen immer ablesen.
Alles gut. Wir werden da weiter dran arbeiten. Wir sind schon an den nächsten Songs dran. Die 2 Songs stehen schon, 2 Songs müssen noch gemacht werden. Oder es müssen vielleicht noch ein paar mehr.
In den nächsten Monaten werden wir wieder anfangen, die Songs dann regelmäßig rauszubringen.
Ja. Und vielleicht am Ende des Jahres ein Release auf Platte.
Genau.
Okay. Ja, ich bin gespannt.
Ja, wir auch.
Geil, dass ihr da wart und ich glaube, ich habe euch jetzt genug geröstet.
Ja. Vielen Dank. Ja, danke, Silvan.
Cheers.
Cheers.